Ja, guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Klaus Günschel, bin 56 Jahre alt, komme aus Thüringen, aus Jena, aber lebe jetzt zurzeit in der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Wir haben da ein christliches Freizeitgelände mit 50 Betten, leben direkt am See und ihr seid alle ganz herzlich willkommen. Parallel haben wir noch eine Verlagsarbeit, den Daniel Verlag. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet mit meiner Frau Ute. Gott hat uns 6 Kinder geschenkt, 4 Jungs, 2 Mädchen, 4 Schwiegerkinder, 3 Enkel. Und die Sache ist noch in der Entwicklung. Und ich finde es ein Vorrecht, jetzt Ruhe und Zeit zu haben, auf Gott zu hören. Ich möchte euch gerne etwas sagen über einen Patriarchen, einen sogenannten aus dem Alten Testament. Und wir wollen gemeinsam 3 Stellen lesen aus der Bibel. Aus 1. Mose 12 und 15. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin. Vers 9. Und Abram zog fort, immer weiter ziehend nach dem Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und Abram zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot war schwer im Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau bist, schön von Ansehen. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinethalben. Und die dritte Stelle aus Kapitel 15. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Also, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach: Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin. Und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach: Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm also: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Ich habe immer eine große Freude, über diese 3 Personen nachzudenken, über Abraham, Isaak und Jakob. Und leider fehlt uns heute die Zeit, dass wir über alle Leben nachdenken, dann würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag hier sitzen. Das erste Buch Mose ist ein grundsätzliches Buch. Es ist ein Buch der Anfänge. Und Gott in seiner Weisheit hat uns ein Buch in die Hand gegeben, wo er uns grundsätzliche Dinge mitteilt. Und ihr werdet kein Buch finden in dieser Welt, was so genial ist und was so weise ist und was so tiefgründig ist und was auch so viel Freude macht zu studieren. Ich bin seit meiner späten Kindheit Christ. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, hatte dann so eine Schleichphase, wo mir so der Appetit und der Mut fehlte, die Bibel zu studieren. Aber dann kam ich als 17-Jähriger in ein Internat in der Nähe von Cottbus und da ging es ziemlich heftig zu, ziemlich wild. Ja, da war alles vorhanden, Mädchen, Jungs. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden. Also entweder ich lebe jetzt als Christ oder ich bin nicht Fisch und nicht Fleisch. Und seitdem habe ich so irgendwie meine zweite Bekehrung erlebt. Dann habe ich mich wirklich entschieden, habe gesagt, ja, ich werde mich jetzt deutlich auf deine Seite stellen und muss das ja irgendwie auch zeigen. Und muss jetzt meinen Kumpels sagen, also diesen Gang mache ich nicht mit und das werde ich auch nicht mitmachen. Und dann war dann irgendwann die Sache klar. Ich habe dann in Leipzig studiert, Elektrotechnik. War ich 22 bis 26. Meine Mutter hat gesagt, du heiratest erst, wenn du fertig bist mit Studieren. Früher hat man noch auf die Mütter gehört. Ich habe das dann also so gemacht. Das hat mir den Vorteil eingebracht, dass ich 4 Jahre lang Zeit hatte, in meiner Studentenbude Bibel zu lesen und zu studieren. Und ich habe gestern schon gesagt, dass ich davon bis heute profitiere. Das erste Buch Mose kann man in 2 Teile teilen, die ersten 11 Kapitel und dann die Kapitel 12 bis 50. Und je weiter man in diesem ersten Buch Mose zurückgeht, desto spannender wird dieses Buch. Und wenn man ganz an den Anfang geht, an die ersten 3 Kapitel, dann beantwortet Gott in den ersten 3 Kapiteln alle Fragen, die jeder Mensch heute hat, nämlich, wo komme ich her, wo gehe ich hin und wo kommt das Böse her? Und Gott gibt eine definitive Antwort darauf. Wir kommen daher, dass Gott unser Schöpfer ist. Ich bin kein Produkt des Zufalls, ich bin kein sinnvoller Molekülhaufen, kein sinnloser Molekülhaufen, sondern ich bin ein Gebilde. Das hat Gott geschaffen und er hat mich geschaffen, damit ich zu seiner Ehre bin. Und diese beiden Teile des ersten Buches Mose machen auch deutlich, wie Gott ist. Wir erfahren später im ersten Johannesbrief, dass Gott 2 Eigenschaften hat. Er ist Licht und er ist Liebe. Und in den ersten 11 Kapiteln zeigt Gott, dass er Licht ist. Wir sehen Gott global handeln, die Sintflut, der Turmbau zu Babel, alles das, was mit den Menschen passiert. Das ist Gottes globales Handeln und Gott zeigt auch, wer der Herr der Lage ist und der Herr der Geschichte. Er übt Gericht. Er begnadigt den Noah. Es geht also von ihm aus. Aber diese ersten 11 Kapitel zeigen auch Gottes Natur, dass er Licht ist. Und ich glaube, das wird heute oft ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Wir wollen Gott so passend machen. Ja, er kriegt so ein paar Jesuslatschen an und er ist Kumpel und mit ihm können wir so alles machen, was wir wollen. Und dann sagt Gott, Vorsicht, lies doch mal die ersten 11 Kapitel. So bin ich nicht. Ich bin gerecht. Und ich bewohne auch ein Licht. Und wenn dich dieses Licht trifft, dann hast du auf 1000 Fragen, die ich dir stelle, nicht eine Antwort. Und deswegen ist es so gut, dass wir immer in den Dingen Gottes eine Balance wahren, dass wir genau uns an das halten, was Gottes Wort sagt und wie Gott auch über Gott redet, wie die Schrift über Gott redet. Und im zweiten Teil zeigt Gott plötzlich, oder nicht plötzlich, aber er zeigt, dass er Liebe ist. Und gerade mit Beginn des 12. Kapitels, da sehen wir, dass Gott nicht sich um die großen Dinge des Lebens kümmert, sondern er beruft einen Menschen. Er kümmert sich um einen Menschen. Und dann sehen wir in den Kapiteln 12 bis 50 4 Biografien, ja, von Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Und eine Biografie ist doch spannender wie die andere, oder? Und wenn du mal das Leben Jakobs studierst, dann denkst du, warum verwendet Gott so viele Kapitel in diesem entscheidenden ersten Buch Mose, das Leben eines Chaoten darzustellen, wie Jakob? Was ist der für Berg- und Talbahn gefahren? Was hat er für ein chaotisches Familienleben gehabt? Und Gott sagt, ja, das kommt daher, dass ich mich für den Einzelnen interessiere. Und er verbindet mit jeder dieser Biografien eine Botschaft. Und wir wollen uns heute mal um Abraham kümmern. Und die Botschaft bei Abraham ist ziemlich deutlich. Und ich möchte gerne an diesen 3 Stellen euch etwas zeigen über Abraham. Und ich würde mir wünschen, dass wir von Abraham lernen. Das erste ist, dass wir gelesen haben, dass Gott zu Abraham sagt, er soll aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft, aus seines Vaters Haus gehen und er will ihn zu einer großen Nation machen. Und ich weiß nicht, ihr kennt die Geschichte von Abraham, ja? Ihr habt die schon mal gelesen? Und stell dir vor, jetzt du liest die Geschichte zum ersten Mal. Würdest du dich dann irgendwie wundern? Also ich wundere mich. Stell dir vor, du bist Abraham. Ihr wohnt in eurem schönen, ist das Vogtland hier oder Erzgebirge? Oh. Also Erzgebirge. Und jemand aus dem Erzgebirge zu verpflanzen, das ist schon eine Kunst, ja. Vogtland, habe ich gehört, noch schlimmer. Da zieht man nicht weg. Da sitzt du auf deiner Scholle und in deinem Häuschen. Und wo der Hahn die Wälder rauschen, da zieht man nicht weg. Und vielleicht ging das dem Abraham genauso. Der war in Ur in Chaldea. Und jetzt liest du diese Geschichte, dass Gott einfach zu Abraham kommt und er sagt, Abraham, ich möchte, dass du gehst mit deiner Verwandtschaft. Und aus Hebräer 11 erfahren wir, dass er noch nicht mal wusste, was er in das Navi eingeben sollte. Er hat nämlich von Gott gesagt bekommen, zieh los und ich werde dir zeigen, wohin du gehen sollst. Und das Unglaubliche im Vers 4 ist, und ich möchte, dass wenn ihr die Bibel lest, dass ihr nochmal vor Überraschung so mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, was ist das denn? Abraham, wie kommst du denn auf die Idee mit deiner Sarah, mit deinem ganzen Viehzeug, mit deinen Knechten, mit deinen Mägden, mit deinen Kamelen? Was treibt dich denn, Ur in Chaldea zu verlassen? Das habe ich mich lange gefragt, auch als Christ. Weil ich liebe solche Biografien. Ich liebe Leute, die Entscheidungen treffen, die etwas Spektakuläres machen. Aber ich möchte gerne wissen, was geht denn in deren Köpfen vor? Und was geht in deren Herzen vor? Was hat denn den Abraham motiviert zu gehen? Darf ich dich mal fragen, wenn irgendjemand etwas zu dir sagt, du sollst etwas machen, was würde dich dann dazu bringen, das wirklich zu machen? Du müsstest doch irgendwie ein starkes Vertrauen zu der Person haben, oder? Also wenn irgendeiner vorbeikommt und sagt, hier, gib dein Haus auf und zieh nach der Uckermark, da oben gibt's keine Christen, da musst du jetzt hin. Das müsste schon jemand sein mit Autorität, oder? Es müsste auch jemand sein, dem man vertraut. Es müsste jemand sein, den man kennt. Und er müsste irgendwie auch, ja, er müsste Autorität haben. Und wisst ihr was? Und nach vielen Jahren lese ich, und das war so eine Entdeckung, habe ich mich so gefreut, Apostelgeschichte 7. Und ich habe endlich eine Antwort auf meine Frage bekommen. Und das ist doch das Geniale an der Bibel. Also bitte lasst euch von niemand erzählen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ja? Also wir reden von einem Gott, wir reden von einem Buch. Und gerade die Verzahnung zwischen Alten und Neuen Testament ist genial. Jetzt liest du irgendwann Apostelgeschichte 7, Vers 2. Und da steht, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Danke, Herr, habe ich gesagt. Das ist doch die Antwort auf meine Frage. Der Abraham, der hat zu Hause in Ur in Chaldea etwas erlebt. Nämlich, Gott ist ihm erschienen. Und hier steht bei mir in der Bibel, der Gott der Herrlichkeit erschien dem Abraham. Das heißt, der Abraham hat etwas gesehen von Gottes Größe und von seiner Herrlichkeit. Könnt ihr mit dem Begriff Herrlichkeit was anfangen? Herrlichkeit ist die Summe von Einzigartigkeiten. Herrlichkeit ist das, was unseren Gott auszeichnet. Seine Souveränität, seine Genialität. Das kannst du schon alleine in der Schöpfung sehen. Also heute scheint ja tatsächlich die Sonne. Und wenn du dann mal durch den Herbstwald fährst, ihr merkt, ich bin ja schon ein bisschen älter und so ein bisschen sentimental, jedenfalls plötzlich finde ich die Landschaft schön. Und dann habe ich mich mal gefragt, mit einem Biologen unterhalten, und er sagt, Klaus, für die Herbstfärbung, für die Laubfärbung gibt es keine technische Notwendigkeit. Also Gott könnte auch sagen, am 30. Oktober fallen immer die Blätter von den Bäumen. Dann würden die einfach so runterfallen. Aber Gott sagt, wisst ihr was? Ich werde euch für den Herbst noch einen Knüller geben. Ich werde alles anmalen. Ich werde einfach die Farbe der Blätter verändern. Und ihr geht dann irgendwie raus und dann sagt ihr, boah, das ist ja fantastisch. Also nehmen wir das noch zur Kenntnis? Es sind so Gottes Fußnoten. Das ist Gottes Nachtisch in der Schöpfung, sage ich immer. Das ist das Dessert. Er sagt, ich kann noch ganz andere Sachen machen. Aber das ist so eine kleine Sache, wo ich euch einfach mal zeige, das hätte die Evolution nicht machen müssen. Warum? Es gibt keinen vernünftigen Grund, dass die Blätter sich färben. Außer, dass Gott uns etwas Gutes tun will. Er will uns etwas zeigen von seiner Größe, von seiner Genialität. Und da reden wir erstmal nur über die Schöpfung. Wenn wir dann auch zum Kreuz gehen und an das Kreuz gehen und sehen, dass dieser Schöpfer Mensch wird und sich da an das Kreuz schlagen lässt und dann noch betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann siehst du etwas von Gottes Herrlichkeit. Das ist Gottes Herrlichkeit. Ich habe neulich mal Johannes 18 gelesen, vielleicht können wir das mal kurz aufschlagen. Da ist eine Szene in Vers 23, dass dieser Knecht den Herrn Jesus schlägt. In meiner Übersetzung steht, er gibt Jesus einen Backenstreich. Wir würden heute wahrscheinlich übersetzen Ohrfeige. In Vers 22. Jetzt stellt euch das doch mal vor. Da steht der Schöpfer Himmels und der Erde. Er wird Mensch. Er ist äußerlich nicht zu unterscheiden von den anderen. Und sein Geschöpf wagt es, diese unglaubliche Frechheit. Und er holt den Arm aus und schlägt den Schöpfer. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert jetzt? Und ich hätte gedacht, also Herr, das Mindeste ist Loch weg. Wieder zu. Also wie bei der Rotte Cora. Ja, das ist doch das Mindeste. Es passiert nichts. Es ist Ruhe. Und plötzlich öffnet der Herr seinen Mund und er sagt folgenden Satz. Wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Weißt du, was das ist? Das ist Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich sowas sehe, ich habe eine lebhafte Fantasie, ich fühle fast, ich stehe dabei und ich sehe meinen Herrn reden und er sagt, mein Herz zu seinem Geschöpf, darf ich mich mal eben bei dir erkundigen, warum du mich jetzt gerade geschlagen hast?
Was ist das für ein Herr?
Die Herrlichkeit Gottes erscheint dem Abraham. Und das ist das Motiv, dass der Abraham sich in Bewegung setzt. Und ich wünsche dir und mir so sehr, dass wir von Zeit zu Zeit, wenn wir Bibel lesen, etwas sehen von der Herrlichkeit Gottes. Der Mose, der sagt in 2. Mose 33, Vers 18 ein Gebet. Und er betet, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Hast du das schon mal gebetet? Oder betest du nur um Gehaltserhöhung, um Gesundheit, dass das Dach vom Haus sich selber deckt? Also denkst du nur an deine Bedürfnisse? Oder kommst du irgendwann mal an einen Punkt in deinem Gebetsleben, dass du mal stille stehst und dass du einfach mal an Gott denkst und dass du mal zu Gott gehst und zu Gott sagst, Herr, ich möchte etwas von dir sehen, von deiner Herrlichkeit. Und glaubst du denn, dass Gott dir nichts zeigen wird von ihm? Die Bibel ist doch voll davon. Und dann fängst du an zu lesen und plötzlich ist es wie, wenn du ein Schloss betrittst. Du gehst von Zimmer zu Zimmer und du denkst, das ist doch nicht möglich. Ich entdecke überall Dinge von dem Herrn, von Gott. Ich sehe etwas von seiner Herrlichkeit und dann faltest du einfach mal die Hände und sagst, Herr, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich etwas von dir sehen darf. Und das ist deine Motivation, als Christ zu leben. Alle Männer Gottes im Alten Testament hatten eine Begegnung mit Gott, bevor sie in den Dienst getreten sind. Sei es Jesaja, Jeremia, Mose hat den Dornbusch erlebt, Josua. Es ist so interessant. Das Entscheidende für dein Christenleben ist, was du persönlich mit deinem Gott erlebst. Und dazu möchte ich euch sehr ermutigen. Und denkt bitte immer an Abraham. Die Tatsache, dass er wirklich geht, die Antwort bekommen wir in Offenbarung, in Apostelgeschichte 7, Vers 2. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und dann geschieht das Unglaubliche, dass der Abraham wirklich geht. Und damit ist er zu einem Sinnbild, zu einem Vorbild für alle Gläubigen geworden. In Galater 4 steht, dass Abraham der Vater aller Gläubigen geworden ist, weil er diesen Gehorsam hatte, weil er diesen Mut hatte, weil der Gott der Herrlichkeit ihn motiviert hat. Jetzt bedeutet das ja nicht für euch alle, dass ihr das Erzgebirge verlassen müsst, aber vielleicht müsst ihr manch andere Entscheidungen treffen in eurem Leben. Und die Motivation dazu ist, dass ihr an der Hand eines Gottes geht, der einfach, ja, wie soll ich Gott beschreiben? Er ist vertrauenswürdig, er ist treu, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Wir gehen wirklich an der Hand eines Starken. Und das ist für mich faszinierend. Das ist der erste Punkt. Da lernen wir von Abraham wirklich etwas Großartiges, was seine Spuren in der Bibel hinterlässt, was durch die ganze Bibel geht. Und wenn ihr später zu Hebräer 11 kommt, dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes wieder, schaut auf Abraham. Er ist durch Glauben gegangen. Sogar die Sarah bekommt noch eine kleine Medaille, aber auch Sarah hat im Glauben gehandelt. Aber Gott schreibt Biografien von Menschen. Und das ist so gut, oder? Wenn ich nur diese Stelle von Abraham hätte, dann würde ich sagen, boah, kann ich aufhören. Ich bin so ein Licht, ich bin ein geistlicher Fruchtzwerg. Das geht schon mal gar nicht. Wie soll ich denn über so eine Latte kommen? Sport war nie mein Ding. Aber das Frustrierendste im Sport war immer der Hochsprung. Ja, da hast du da irgendwie in Augenhöhe so eine Latte liegen, ja? Und da kannst du maximal mit dem Kopf gegenrennen, ja? Aber ich bin da nie drüber gekommen. Und wenn ich nur diese Geschichte hätte von Abraham, da würde ich denken, Gott, die Latte liegt bei 220, da kann ich locker drunter laufen, ja? Da stoße ich doch nicht mal mit dem Kopf gegen. Aber dann kommt Verse 9 bis 13. Und das ist das Gute, dass Gott uns so gut kennt. Und der Abraham war auch nur ein Mensch. Und was machen wir Menschen? Wir machen Fehler. Und ich möchte gerne etwas über Ehe und Familie sagen. Das liegt mir sehr am Herzen. Wir haben viel mit Ehepaaren zu tun. Wir haben letztes Wochenende ein Ehevorbereitungsseminar gemacht mit jungen Ehepaaren. Und ich bin der Meinung, dass wir viel Prophylaxe machen sollten. Dann brauchen wir weniger heilen. Aber Ehe und Familie ist was, was uns alle total betrifft. Also wer von euch verheiratet ist, das, was ihn am meisten bewegt und was ihm am nahesten kommt, ist natürlich seine Beziehung zu seinem Ehepartner. Und wir wünschen ja so gerne, dass unsere Ehe nicht so startet, monumental, und dann so unten irgendwie als Bettvorleger ausläuft, sondern es wäre ja nett, wenn unsere Beziehungen sich vertiefen, wenn sie inniger werden, wenn sie uns auch kostbarer werden und dass es so ein leicht aufsteigend ist. Das wäre doch schön, oder? Dass man nicht so als altes Ehepaar zusammenlebt nach dem Motto, na jetzt hat es auch keinen Sinn mehr, dass wir uns scheiden, wir versuchen uns bis ans Ende zu retten. Das wäre ja nicht so nett. Und ich glaube, dass Gott sich auch Ehe nicht so gedacht hat. Und wir finden jetzt hier ein kleines Detail aus Abrahams Eheleben und ich bin überzeugt, dass Gott uns das mitteilt, dass wir daraus lernen. Er macht einen Fehler erstmal als Mann, er zieht nach Süden und kommt nach Ägypten. Das erinnert uns daran, dass wir in unserer Beziehung als Männer eine große Verantwortung haben. Und Gott sieht unsere Beziehung so, dass wenn in der Beziehung irgendwas schief läuft, er zuerst zu uns Männern gehen wird. Also er wird immer mich fragen, wie es meiner Frau geht. Das ist uns hoffentlich klar, dass wir eine große Verantwortung tragen. Wir Männer erleben ja zurzeit so eine eigenartige Situation oder Entwicklung. Wir sind ständig auf der Flucht. Ja, wir wollen keine Verantwortung, wir wollen unser Ding machen, aber nicht noch für andere Sachen verantwortlich sein. Und dann sagt er im Vers 13, sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohl gehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinethalben. Und das ist natürlich ein absoluter Tiefpunkt im Leben von Abraham. Aber warum schreibt Gott das auf? Damit wir daraus lernen. Abraham sagt das, was wir Männer oft denken. Abraham sagt, die Beziehung, die wir haben, Sarah, die ist dazu da, was sagt er? Damit es mir wohlgehe. Und die Beziehung ist auch dazu da, dass ich am Leben bleibe. Das ist wichtig. Sarah, hast du das verstanden? Und dann hoffe ich, hätte doch die Sarah gesagt, sag mal, Abraham, musst du mal kalt duschen oder was ist eigentlich mit dir los? Haben wir damals geheiratet, damit es dir gut geht? Hast du geheiratet, damit es dir gut geht? Dann hast du dich geirrt. Ja, dann natürlich verneinst du das jetzt. Ja, natürlich heiraten wir alle, damit es uns gut geht. Aber wir müssen irgendwann mal kapieren, dass wir eigentlich geheiratet haben, damit es meiner Frau gut geht, oder? Wir haben einen Defekt durch den Sündenfall. Und dieser Defekt ist, dass wir unendlich egoistisch sind. So wachsen wir auf, so werden wir groß, wir suchen unser Recht. Und genau das sagt Abraham. Abraham sagt, lüge einfach, sage einfach, du bist meine Schwester. Sarah, das Wichtigste ist in der ganzen Geschichte, dass es mir gut geht. Und es ist für mich eklig. Es ist einfach, also Gott haut mir diesen Vers ab und zu mal um die Ohren, dass es sagt, Klaus, eigentlich denkst du so. Und wenn ich dich manchmal beobachte, dann handelst du auch so. Und ich sage, ja Herr, du hast recht. Und es ist nicht in Ordnung. Was zieht in unsere Beziehungen für eine neue Qualität ein, wenn du frühst aufstehst und dein erster Gedanke ist nicht, deine Mails zu checken, sondern du sagst, was kann ich heute meiner Frau eigentlich mal Gutes tun? Was kann ich irgendwie machen, damit es ihr gut geht? Und dein Ehepartner denkt das auch. Und dann ist die Ehe ja fast nicht mehr auszuhalten. Ja? Dann stürzt sich jeder auf den anderen und versucht ihm ständig Gutes zu tun. Und irgendwann sagst du, komm, lass uns so machen wie früher. Nein, bloß nicht so machen wie früher. Und wir wollen von Abraham lernen. Es gibt eine Geschichte von einem amerikanischen Ehepaar, die in einen Amoklauf geraten sind, die es wirklich war. Und dann erlebt der Mann, wie dieser Amokläufer seine Flinte auf die Frau richtet. Und er hatte eine Zehntelsekunde Zeit, jetzt zu entscheiden, was er tut. Springt er nach rechts und wirft sich vor seine Frau? Oder springt er nach links und bringt sich in Sicherheit? Und die Frage ist ja immer, die ich schon mal gerne Ehepaaren stelle, vor allem den Männern, welches Bein zuckt bei dir zuerst? Also wo würdest du hinspringen? Also wir sind natürlich dankbar, wenn Gott uns solche Prüfungen erspart, aber in dieser Geschichte ist der Mann wirklich vor seine Frau gesprungen und stirbt und die Frau hat überlebt. Und da denke ich immer, der Mann hat 1. Mose 12, Vers 13 gelesen und er hat es kapiert. Er hat kapiert, dass er nicht dafür da ist, sich in Sicherheit zu bringen und am Ende irgendwie am Leben zu bleiben und damit es ihm wohl geht. Warum sind wir so wenig bereit, wirklich mal dem anderen zu dienen? Und ich finde, Mütter sind da irgendwie sehr vorbildlich drin. Also meine Frau hat 6 Kinder großgezogen und wenn ich sie manchmal beobachtet habe, dachte ich, was ist das hervorragend, dass sie diese Fähigkeit hat, sich selbst völlig zurückzustellen und jahrelang einfach nur für ihre Kinder zu leben. Und das bedeutet wirklich, seinen Egoismus besiegt zu haben. Und da bewundere ich oft Frauen und frage mich oft bei uns Männern, warum haben wir damit so ein Riesenproblem? Warum sind wir so stolz? Warum ist das so unausrottbar in uns vorhanden, dass wir auf jeden Fall zu unserem Recht kommen wollen? Dabei gab es jemand, der ist auf die Erde gekommen, der war reich und ist arm geworden, damit ich, der ich arm bin, reich werde. Also der Herr hat es mir doch wirklich vorgemacht. Der hat doch nicht gesagt, das tue ich mir jetzt nicht an, für den Klaus Günschel auch noch zu sterben. Weißt du übrigens, wenn du der einzige Sünder wärst, den es auf der Erde geben würde, dass der Herr dann für dich gestorben wäre? Nach Galater 2, Vers 20. Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also als er ans Kreuz ging, hat er an dich gedacht, setzt seinen Namen ein, er ist für dich gestorben. Und das wollen wir von der zweiten Geschichte lernen, für unsere Beziehungen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht immer eine Trennung machen zwischen geistlichen Dingen und unseren normalen irdischen Dingen. Du kannst deine Ehe nur erfüllt leben, wenn deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Das ist ganz einfach. Das heißt, das, was ihr jetzt hier erlebt, einen Gottesdienst, ein Lesen der Bibel, ein Reden von Gott, das ist genau dasselbe, als wenn du zu Hause mit deiner Frau auf dem Sofa sitzt und mit ihr redest, die Blumen auspackst, einen halbtrockenen Rotwein, wenn ich das mal so sagen darf, hinstellst und sagst du so, du bist mir wirklich sehr viel wert. Und vielleicht kennst du auch ihre Wünsche. Meine Frau wünscht sich immer, dass ich im Garten mithelfe. Oft helfen ja nicht nur die Blumen, manchmal muss man auch Taten folgen lassen. Das dürfen wir davon lernen. Ich möchte nicht mein Leben trennen zwischen Sonntag und Montag. Ich kann damit nicht leben. Ich bin ein Praktiker. Und ich möchte auch nicht so fromm sein, dass am Sonntag ich mit so einem Augenleuchten aufstehe und am Montag bin ich wieder ein ganz anderer Kerl. Das haut doch nicht hin. Alles das, was wir im Alltag tun und erleben, das machen wir mit Gott. Und deswegen ist es die logische Folge, dass ich am ersten Tag der Woche zu Gott gehe und ihm dafür danke. Das ist doch ein großes Vorrecht, oder? Punkt 2. Punkt 3. Kapitel 15. Eine weitere Geschichte aus Abrahams Leben. Ich habe noch bis um 11 Zeit, ja, oder?
Länger.
Nein, ich will jetzt nicht eure Planung durcheinander bringen. Das Kapitel 15 ist fundamental und deswegen habe ich das mit euch gelesen, weil ich uns gerne immer wieder an Dinge erinnern möchte, die fundamental sind. Ich war vor einiger Zeit in Göteborg auf der Buchmesse, wir hatten einen christlichen Stand und die Leute konnten uns nicht einsortieren und das lief alles so auf Englisch, das ist auch nicht so meine Stärke. Jedenfalls, das Erste, was sie uns immer gefragt haben, ist, seid ihr Fundamentalisten? Und ich immer, nein, ich bin keine Fundamentalisten. So. Mein Freund war mit und er sagte dann nach der zweiten Frage, sag mal, Klaus, das ist doch eigentlich gelogen. Ich sage, wie meinst du denn das? Er sagt, klar sind wir Fundamentalisten. Na, ich sage, wie meinst du denn das? Er sagt, wir stehen doch auf dem Fundament. Oh, so, hast du recht. Na, ich sage, wir warten mal auf den Nächsten. Und dann kam auch wieder einer, der fragt, sind Sie, jawohl, dann haben sie gleich geguckt, ob wir irgendwie einen Gürtel haben, Sprenggürtel oder, nein, wir sind ganz friedlich. Aber hatten wir ein sehr gutes Gespräch mit ihm, haben gesagt, ja, wissen Sie was, wenn Sie uns fragen, ob wir Fundamentalisten sind, es wäre doch eigentlich der Wahnsinn, wenn ich kein Fundament hätte. Also das können Sie nicht von mir verlangen, dass ich kein Fundament habe, auf dem ich stehe. Aber es ist natürlich gut, wenn man sich Gedanken macht, auf welchem Fundament stehe ich denn eigentlich? Habe ich mein Haus auf Sand gebaut, wie die Kinder in dem Lied singen? Oder habe ich mein Haus auf den Felsen gebaut? Wir Christen sind Fundamentalisten, natürlich. Natürlich nicht in dem Sinne dieses missbrauchten Wortes, aber oft muss man ja wieder mal zu der Bedeutung eines Wortes zurückkehren. Und ich bin froh, dass ich auf einem Fundament stehe. Und in 1. Korinther 10, Vers 4 steht, der Fels aber ist der Christus. Das ist mein Fundament. Und dann sehe ich in der Bibel Dinge, die fundamental sind. Und es ist immer gut, wenn man die Bibel studiert und ein Wort kommt zum ersten Mal vor, dass man sich die Stellen genau anguckt. Und genau das passiert hier bei Abraham. Er hat ein Gespräch mit Gott. Gott offenbart sich ihm. Und dann sagt Abraham, wie es ihm um das Herz ist. Und das dürfen wir. Vielleicht hast du ein Problem. Vielleicht hast du eine Frage, vielleicht siehst du auch in deiner persönlichen Entwicklung irgendwo einen Punkt kommen, wo du sagst, Mensch, da weiß ich echt nicht, wie das weitergeht. Das kann man Gott sagen. Man kann es wirklich Gott sagen. Wir haben seit 15 Jahren leben wir da oben in Brandenburg und wir haben wirklich kleine Wunder erlebt. Ich bin jetzt nicht so ein Wundererzähler, wirklich nicht, ja. Aber wenn man wirklich mal was erlebt, wo man sich sagt, also das ist jetzt, das kann ich mir nicht erklären. Dann kann man das ja freudig weitererzählen. Ich nenne mal eine Geschichte. Wir hatten einen Jungen, der wollte sich dieses Jahr taufen lassen. Und dem schenken wir immer eine Bibel mit Namen. Und dann haben wir dieser Firma gesagt, wir brauchen eine Bibel mit deinem Namen. Und dann muss die natürlich die Bibel mit der Namensprägung zu uns schicken. Aber just in diesem Moment setzt bei uns der Poststreik ein. Poststreik bedeutete bei uns in Brandenburg, wir haben 5 Wochen lang keinen Brief und kein Paket bekommen. Und genau in dieser Zeit, nämlich am Sonntag um 15.30 Uhr, an einem Sonntag, sollte die Taufe sein. Also bei uns im See. Wir hatten jetzt die 50. Taufe. Ist doch eine Freude, oder? Naja, aber der Junge tat mir leid, der kriegt jetzt ja nicht seine Bibel, weil ja Poststreik ist. Und wisst ihr was, ich habe noch nicht mal den Mut gehabt, dafür zu beten, dass die Bibel ankommt. Also vor euch steht der ungläubige Klaus. Aber Folgendes ist passiert, es ist wirklich passiert. Am Sonntag komme ich aus dem Gottesdienst, ich gehe Mittagessen und um 14 Uhr gehe ich aus meinem Haus raus, weil ich dachte, naja, willst du dich mal fertig machen für die Taufe. Just in diesem Moment, wir haben so ein Haus, da geht so eine kleine Allee hoch, kommt mir doch am Sonntag um 14 Uhr ein gelbes Postauto angefahren. Da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Sonntag, 14 Uhr, ein gelber VW-Bus. Ich habe noch nicht mal gleich an die Bibel gedacht. Dann fährt er bis zu mir aufs Tor. Der Mann, der drinnen sitzt, den habe ich noch nie gesehen, gehörte nicht zu den üblichen Postausträgern. Und der große VW-Bus war ganz leer, bis auf ein kleines Paket, was hinten in seinem Kasten drin war. Und wo ich das Paket gesehen habe, dachte ich, das ist die Bibel. Und dann habe ich den gefragt, was machen Sie denn hier am Sonntag um 14 Uhr? Dann sagt er einfach zu mir, man hat mich geschickt. Dann hat er mir das Paket gegeben und ist wieder gefahren. Ich habe noch geguckt, aber Flügel hatte er, hatte keine Flügel. Ich stand da wie verdattert. Ich mache das Paket auf und dann ist die Bibel drin von dem Jungen. Und ich bin zu dem Jungen gegangen, ich sage, Junge, stell dir mal vor, wie wichtig Gott deine Taufe findet, dass der so einen armen Beamten am Sonntag losschickt, der deine Bibel durch die Uckermark karren muss, damit du um 14 Uhr deine Bibel da hast. Nach 14 Tagen später war dann der Poststreik zu Ende. Da kriegten wir mit einem Schlag 85 Pakete, weil wir haben ja so einen Versandhandel, Verlag, alles mögliche. Diese 85 Pakete haben alle geruht, versteht ihr das? Aber Gott hat veranlasst, dass ein Paket dorthin gebracht wird. Und ich sage euch das nicht, weil ich immer glaube, dass Gott immer so handelt. Aber ich finde das sehr schön, doch ab und zu mal Gottes Handeln so zu erleben. Und eigentlich an dem Abend ist mir erst klar geworden, als ich das mal alles habe sacken lassen, was ist denn eigentlich passiert? Das ist doch äußerst ungewöhnlich. Ist es ein Wunder? Natürlich ist es ein Wunder. Und das ist Gott. Und er hat unsere Fragen auf diese Art beantwortet. Und ich sage euch das nicht, um irgendwie zu glänzen oder zu sagen, Mensch, das ist der Klaus und erlebt solche Wunder. Nein, das meine ich nicht. Das kann ja jeder von euch erleben. Und ich glaube, ihr erlebt viele kleine und große Wunder und oft nehmen wir sie gar nicht wahr. Abraham bekommt jetzt eine Verheißung. Und diese Verheißung lautet, nein, Abraham, nicht der Eliezer wird dich beerben oder irgendein Knecht deines Hauses. Du wirst Nachkommenschaft bekommen, obwohl du alt bist und du biologisch nicht mehr zeugungsfähig bist. Also in der Hinsicht bist du tot und Sarah ist auch tot. Und Gott liebt es irgendwie, aus toten Dingen Leben hervorzubringen. Und jetzt sagt er im Vers 5, er macht noch mit ihm ein Experiment, er sagt, pass auf, wir gehen mal raus. Schau dir mal den Himmel an, zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Ich habe gelernt in der Schule, man kann mit normalen Augen 5.000 Sterne sehen. Mit einem Fernrohr kann man 30.000 Sterne sehen. Und im Moment sind ja die Wissenschaftler am Zählen der Sterne und ich kann es überhaupt nicht fassen, wie ein Kosmologe nicht Christ werden kann. Die Jungs werden ja nicht fertig. Und die sind ja hoffnungslos überfordert. Und die sagen ja, also diese Unendlichkeit können wir ja nicht fassen, weil wir endlich sind. Und ich wünsche euch, dass wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Enkel habt, schnappt die nachts 2:30, geht mit denen raus auf den Balkon und sagt denen, das sind die Sterne. Und wenn du wissen willst, wie groß Gott ist, dann schau dir die Sterne an. Wie soll ein unendlicher Gott sich einem endlichen Menschen überhaupt mitteilen? Geht das? Rein logisch geht es nicht, aber über die Sterne geht es. Und ich finde das so bedeutend, dass Gott uns die Sternenwelt gibt, die hat er aufgebaut. Jesaja 43 sagt, er hat den Himmel ausgespannt, ja, wie so ein Knirpsschirm. Klack, bumm, war's da. 5.000 Sterne. Und dann ist die Frage an dich, hast du eine Erklärung dafür, dass sie da oben alle bleiben, dass sie nicht runterfallen, dass sie nicht kollidieren? Und dann fängst du an zu zählen und du machst immer weiter und dann liest du Psalm 142 und da steht, Gott hat alle Sterne mit Namen genannt. Alle Sterne mit Namen. Und da denke ich immer, Gott, also wenn du das kannst, dass du alle Sterne mit Namen nennen kannst, dann hast du auch keine Mühe, meinen Namen zu vergessen und Gott vergisst auch deinen Namen nicht. Und wenn du gläubig bist, wenn du ein Christ bist und du kommst in den Himmel, Wenn der Herr uns als Gemeinde entrückt, zu sich nimmt, dann wird er dich mit Namen begrüßen. Und das finde ich immer faszinierend. Wenn ich schon mal Menschen treffe, die ich 10, 20 Jahre nicht gesehen habe, und die kommen auf mich zu und sagen dann, tschach, Klaus. Sag mal, woher weißt du denn meinen Namen noch, ja? Und dann muss ich mal an Gott denken, ja? Der hat vielleicht eine Milliarde von Kindern, die er alle begrüßt. Er sagt, tschach, Stefan. Benjamin, Stefan war hier. Nee, Sebastian. Da geht's schon los. Bei zweien komme ich schon durcheinander. Das Problem hat Gott nicht. Also Abraham muss auf dem Balkon. Und Gott sagt, Abraham, schau dir die Sterne an. Das ist deine Nachkommenschaft. Und ich meine, damit war er doch komplett überfordert, oder? Er hat doch gesagt, Gott, es ist Ende. Ich krieg keine Kinder mehr. Und meine Frau kriegt auch keine Kinder mehr. Es geht nicht. Und Gott sagt, Abraham, komm, mein totes Bürschchen, ich nehme dich mal mit raus, schau dir die Sterne an, siehst du sie alle? Das ist deine Nachkommenschaft. Und dann passiert etwas ganz Besonderes in der Bibel und eigentlich müsste man dann aufstehen beim Lesen oder irgendwie sagen, also Gott, was jetzt kommt, das ist was ganz Besonderes. Vers 6. Und er glaubte dem Herrn. Wow. Abraham, wie kommst du darauf, Amen zu sagen? Wie kommst du darauf, Gott zu glauben? Was bist du für mich für ein Vorbild? Und wisst ihr was, das erleben wir tausendfach in unserem Leben. Gott gibt uns Aufgaben und wir sagen Gott, ich kann nicht. Ich bin tot. Du sollst irgendwas machen, du sollst irgendeinen Dienst tun und dann fährst du dahin und schwitzt vorher schon und sagst Gott, ich kann es nicht. Ich bin tot. Wie soll ich das machen? Ich kriege manchmal wirklich die Panik, wenn man predigen soll. Dann denke ich, Gott, wenn du kennst mich doch und ich habe auch kein Papier mit. Ich weiß gar nicht, wie ich da durch die Stunde kommen soll. Und Gott sagt, geh einfach hin. Abraham steht draußen, er ist tot. Und Gott sagt, ich sage dir, das ist deine Nachkommenschaft. Und dann ist Abrahams freudige Antwort, Gott, weil du es gesagt hast, ich glaube dir. Ich glaube dir. Und das ist das erste Mal, dass in der Bibel Glaube vorkommt. Und das meine ich mit Fundamentalist. Bezeichnet ihr euch auch schon mal als Gläubige? Das würde bedeuten, dass ihr durch Glauben gekennzeichnet seid. Wenn wir morgen wieder in unseren normalen Alltag gehen, du stehst auf dem Gerüst, auf dem Bau, der andere macht dieses und jenes, dann sind wir Menschen, die durch Glauben gekennzeichnet sind. Genauso wie Abraham. Gott gibt uns eine Verheißung und wir haben nicht den Hauch eines Zweifels. Gott gibt uns sein Wort und er sagt, das ist mein Wort. Von vorne bis hinten. Jeder Buchstabe, jedes Wort. Ich habe so aufgeschrieben. Und ich sage, Amen. Gott, ich glaube dir. Und wisst ihr, dass das Gott ehrt? Wisst ihr, dass Gott unglaublich geehrt wird dadurch, wenn du ihm glaubst, wenn du seinen Verheißungen glaubst? Wenn du seiner Treue glaubst, wenn du glaubst, dass er sagt, das Werk, was ich in dir begonnen habe, werde ich zu Ende bringen. Und du denkst, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder du sagst, Amen, ich glaube dir. Wie wird Gott durch unser Leben geehrt und verherrlicht, wenn wir ihm einfach glauben? Glaubt ihr daran, dass niemand die Gemeinde Gottes zerstören kann? Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Du kannst Idea lesen oder irgendwelche Zeitschriften, da wirst du depressiv. Dann kannst du die Bibel lesen und da sagt der Herr zum Petrus in Matthäus 16, du brauchst dir keine Sorgen machen. Um meine Gemeinde brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich werde sie pflegen. Ich werde sie nähren. Und manchmal denke ich so, ist heute für mich auch ein besonderer Tag. Also ich kenne euch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, auf welche Art und Weise ich eigentlich hierher komme. Aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Gott schickt uns einfach schon mal durch die Gegend. Er lässt uns Menschen begegnen. Und wir haben einfach nur den Auftrag, einander zu stärken, unseren Glauben zu stärken. So wie die Jünger mal sagten, oder das weiß ich jetzt gar nicht, wer das sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das hat eine Frau gesagt, ja, oder? Mach mal nachher. Petrus. Okay, dann war es Petrus. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls kommt jetzt ein zweites Fundament. Das erste Fundament, auf dem wir stehen, ist, wir sind Gläubige. Das heißt, dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln, dein ganzes Reden ist dadurch geprägt, dass du glaubst. Und wenn wir glauben, haben wir einen ganz anderen Horizont. Versteht ihr das? Es gibt Leute, die ungläubig sind, die können einfach nur bis zur Decke gucken. Und die haben keine Lösung für viele Sachen. Die können nicht glauben. Und ich darf glauben, dass Gott mich in seiner Hand hält. Ich darf glauben, dass Gott mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln ans Ziel kommt. Ich darf glauben, dass Gott mit seiner Gemeinde ans Ziel kommt. Ich darf glauben, dass Gott mit meiner Ehe zum Ziel kommt. Ich glaube das. Und Glauben ist nach der Bibel, Hebräer 11, Vers 2, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Wir sind wirklich überzeugt. Das ist nicht so, ich glaube, dass es morgen schön wird, sondern Glauben heißt felsenfest sich darauf stellen. Und Abraham glaubte. Toll, sagt Gott. Meine Antwort darauf ist, habt ihr weitergelesen, was dann kommt? Das ist so ein fundamentaler Vers. Und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und das ist ein Prinzip, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und das ist einer von drei Versen im Alten Testament, die im Neuen Testament dreimal zitiert werden. Und wenn ihr mal Bibelstudium machen wollt über was richtig Erbauendes und Ermutigendes, dann schnappt euch diese drei Verse und studiert die entsprechenden Stellen im Neuen Testament. Dieser Vers zeigt zwei Dinge. Das erste ist, wir können nur mit Gott leben, wenn wir glauben. Wir sind Gläubige. Und unsere ganze Beziehung beruht darauf, dass wir glauben zur Errettung, aber dass wir auch glauben in unserem Leben. Wir sind doch nicht nur durch Glauben gerettet, sondern wir leben auch durch Glauben. Das ist irgendwie, das ist der Fels, auf dem ich stehe. Und wenn ich über Dinge nachdenke, wenn ich überlege, wie kann ich was machen, dann ist es oft so, dass uns Gott schon mal in die Enge führt und dass er uns irgendwie unsere ganze Hilflosigkeit, unsere Schwachheit vor Augen malt und dass er sich dann verherrlicht. Das sagt Paulus später in 2. Korinther 12. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott liebt es, sich zerbrochener Gefäße zu bedienen. Er liebt es einfach. Aber das ist für uns oft so unangenehm. Ja, wir hätten lieber alles gerne in der Hand, so in eigener Kraft und Planung, alles durchgecheckt und dann marschieren wir los. Das wirst du bei Gott nicht erleben. Gott sagt zu Abraham, geh los und ich werde dir zeigen, wohin du gehen sollst. Gott wird uns nie aus dieser Abhängigkeit rauslassen, so unangenehm wir die auch schon mal finden als Menschen. Aber es ist eigentlich unser größtes Glück. Das ist das erste Fundament. Das zweite Fundament ist, dass Gott es ihm zur Gerechtigkeit rechnet. Das heißt, Gott sagt, es gibt bei mir regelrecht einen Automatismus. Und der bedeutet, wenn du glaubst, bist du gerecht. Ich werde dich gerecht sprechen. Und weil dieses Prinzip so wichtig ist, nenne ich euch jetzt noch die drei Stellen. Vielleicht können wir die noch aufschlagen. Römer 4, Vers 3. Römerbrief ist ja sowieso der Brief der Rechtfertigung aus Glauben. Und der Apostel Paulus in dieser genialen Beweisführung sagt in Kapitel 4, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Also Paulus sagt, jetzt packe ich meinen größten Trumpf aus, den ich habe. Was sagt die Schrift? Und dann kommt dieser Vers. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Luther hat ja wohl angeblich durch Römer 1, Vers 17 seine Glaubenserfahrung oder seine Rechtfertigungserfahrung gemacht. Und was war das für den Mann, Luther? Ich habe jetzt nochmal wirklich mich intensiv mit seinem Leben befasst und ich liebe ihn als Mensch, als Original. Aber wo er mir auch ein Vorbild ist, ist, das war sein ehrliches Ringen um eine Antwort. Und er hatte eine Überzeugung und hat gedacht, ich muss durch meine Werke Gott gerecht stimmen. Und er ist daran kaputt gegangen, weil er konsequent war und weil er ehrlich war und hat gesagt, Gott, wenn das so ist, dass ich durch meine Leistung dich günstig stimmen muss, dann kriech ich auf Knien den Petersdom hinauf. Und er hat es gemacht und hat viele Pflaster gebraucht wahrscheinlich. Und plötzlich liest er dann in seiner Wittenberger Zeit diesen Vers, Römer 1, Vers 17. Und also ich wäre ja wirklich gern dabei gewesen, ja. Der Junge muss doch die Fenster aufgerissen haben, der muss doch gejubelt haben. Er sagt, ich habe mich geirrt. In Römer 1, Vers 17 steht, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Und da kommt der zweite Vers aus dem Alten Testament, der dreimal im Neuen Testament zitiert wird. Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und liebe Geschwister, das ist doch ein Fundament, auf dem wir stehen. Du brauchst keine Leistung zu bringen bei Gott. Das Einzige, was du tun musst, ist Glauben. Und dann wird Gott dich gerecht sprechen. Wir werden nicht aufgrund einer Leistung Christen. Und das ist doch eine unglaubliche Befreiung, oder? Hast du dich schon mal unter Druck gefühlt? Hast du schon mal gedacht, auch später als Christ, also wenn ich nicht so lebe, dann liebt mich Gott nicht mehr, ja? Ich habe früher so als Jugendlicher gedacht, und wenn ich Zahnschmerzen kriegte, habe ich irgendwas gemacht, ja? Das ist gleich die Keule von Gott. Zahnschmerzen ist ja mein Albtraum. Das ist alles Quatsch. So dürfen wir nicht denken. In dem Moment, wo du glaubst, wirst du gerechtfertigt bei Gott. Die zweite Stelle ist Galater 3, Vers 6. Wieder derselbe Vers. Und ich finde das so schön, dass Gott auch diesen Vers benutzt, um in der ganzen Bibel deutlich zu machen, dass nur auf diesem Prinzip wir Gott begegnen können. So wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und dann nochmal in dem Parallelbrief zum Römerbrief, dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 23. Das ist so gut, dass Gott auch da die Balance wahrt. Jakobus sagt, nein, nein, Abraham ist nicht nur aus Glauben gerechtfertigt worden, er wurde durch seine Werke gerechtfertigt. Oha, das hat Luther nicht gut vertragen. Er sagte, so ein blöder Brief. Jetzt habe ich mich so gefreut über den Römerbrief, jetzt lese ich den nächsten Brief, da steht genau das Gegenteil drin. Und wieder haben wir diese Balance. In 1. Mose 15, Vers 6 glaubt Abraham Gott und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Aber in 1. Mose 22 beantwortet er mit seiner Tat den Glauben. Und deswegen sagt Jakobus, Vers 22 oder Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? So, und jetzt die Frage an euch, wer ist von euch des Zahlenraumes bis 25 mächtig? 15 kommt vor 22, ja? Und das müssen wir gut im Auge behalten. 15 kommt vor 22. Zuerst glaubt Abraham. Und dann zeigt er durch seine Werke, dass sein Glaube echt war. Und deswegen sagt Paulus, nein, deswegen sagt Jakobus, deswegen ist es so wichtig, dass zu deinem Bekenntnis deine Werke nachfolgen. Aber sie müssen niemals vorher kommen. Und darüber haben wir gestern auch nachgedacht. Musst du gute Werke tun? Nein, du musst überhaupt nichts. Aber das ist die logische Folge. Wenn du Christ geworden bist, dann hat Gott dich befreit und dich zu einem Eigentumsvolk gemacht, was eben eifrig ist in guten Werken. Du kannst ja gar nicht mehr anders. Du rennst sofort los und wirst gute Werke tun. Und das gute Werk von Abraham in 1. Mose 22 war ja sein genialer Glaube, dass er zu den Knaben sagt, wir und die Knaben, wir werden dorthin gehen und wir werden zu euch zurückkehren. Abraham glaubte daran, dass wenn er seinen Sohn opfern würde, tatsächlich opfern würde, dass er ihn aus den Toten auferwecken könnte und dass er den Isaak am Ende der ganzen Geschichte wieder mit zurücknimmt. Das war Abrahams Glaube. Dass das dann nicht so kam, das steht auf einem anderen Blatt. Und das sehen wir in Jakobus 2, Vers 23. Und wieder wird in diesem Vers der Vers zitiert, die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und jetzt kommt noch so ein Bonus obendrauf. Er wurde Freund Gottes genannt. Und damit haben wir den Abschluss. Wir haben uns daran erinnert, dass Abraham wirklich eine besondere Person ist, aus der wir viel lernen können. Wir lernen aus seiner Begegnung mit Gott in 1. Mose 12. Er hatte einen Eindruck von der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass das es ist, was uns durch das Leben trägt. Und das kann ich euch nicht abnehmen. Ich kann euch nur ganz viel Vorfreude sagen oder euch dazu ermutigen, verschafft euch selbst einen Eindruck von der Herrlichkeit Gottes. Betet dieses Gebet von Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das zweite ist, dass wir das Geistliche und dieses Irdische nicht trennen. Wir sind ganz normale Menschen. Wir haben Ehen, wir haben Familien, wir haben Arbeitsverhältnisse, wir haben Nachbarn. Wir leben ganz normal unser Leben. Und das ist die Gelegenheit, wo wir beweisen können, dass wir wirklich glauben. Und ihr lieben Männer,
Wacht morgen früh bitte auf und habt einfach mal irgendwann den Gedanken, was kann ich denn mal dem anderen Gutes tun? Muss es mir wohlgehen oder darf es dem anderen wohlgehen? Muss es nicht dem anderen wohlgehen? Und der Witz bei der Sache ist ja, wenn du das machst, dass du dich darauf ausrichtest, dass es einem Ehepartner gut geht, was ist der angenehme Nebeneffekt? Es geht dir auch gut. Wir brauchen nie Angst haben, dass wir irgendwie zu kurz kommen. Das ist doch Quatsch, oder? Gott überschüttet uns mit Segen. Und wir denken die ganze Zeit, oh, da könnte ich aber wieder ein bisschen zu wenig abkriegen. Das ist Unsinn. Gott sagt in Malachi 3, Vers 10, prüfet mich doch dadurch, dass ihr den Zehnten bringt. Denn wenn ihr das macht, ich will jetzt gar nicht hier über den Zehnten reden, aber ich meine nur, dass wir mal die Hände öffnen, dass wir uns von Gott mal krampflösende Mittel geben lassen. Ja? Wenn wir das machen, sagt Gott, dann werde ich die Fenster des Himmels auftun und ihr sauft im Segen. Ich werde Segen ausgießen bis zum Übermaß. Die Fenster des Himmels kommen nur zweimal in der Bibel vor. Wisst ihr, wo sie das erste Mal vorkommen? Bei der Sintflut. Da kam eine Menge Wasser raus, Freunde. Und das Bild gebraucht jetzt Gott und sagt in Malachi 3, Vers 10, genauso möchte ich dich segnen, wenn du deine Hände öffnest, wenn du kapierst, dass du eigentlich für mich da bist, wenn du mir deine Gaben gibst, deine Mittel, deine Zeit, dein Geld, wenn du mir das gibst, dann werde ich doch eine Antwort darauf geben. Und diese Antwort ist im dritten Fall, in 1. Mose 15, dass Gott irgendwie unter die Arbeit von Abraham nicht nur eine Note drunter schreibt, sondern er macht noch ein PS und sagt, Abraham, du bist mein Freund. Überleg mal, er wurde Freund Gottes genannt. Ich wünsche dir so eine innige Beziehung zu Gott. Ich wünsche mir sehr, dass unser Glaube gestärkt wird durch diesen Tag, dass wir anders herausgehen, wie wir reingekommen sind. Und dass wir voller Freude uns jetzt in den Alltag stürzen, auf unseren Ehepartner stürzen. Auf unseren Gott stürzen und sagen, Gott, es ist so gut, dir zu glauben. Ich möchte dir glauben. Hilf meinem Unglauben.